Das Thema lautet ja die Ausreifung der Endzeit, Braut Jesu oder Hure Babylon. Es gibt wohl keinen größeren Gegensatz als ein unberührtes Mädchen und eine Hure. Und die Bibel ist hier so, dass sie, man staunt ja, das entspricht ja oft nicht unserem frommen Gedankengut oder unserem frommen Empfinden, dass Gott mit sehr deutlichen und fast manchmal, ich sage es mal, harten Ausdrücken, einfach ein Mensch das wirklich einhämmert, was hier für Problematiken geistlich vorliegen. Wir wissen ja, dass die Bibel letztendlich Götzendienst grundsätzlich als Hurerei bezeichnet, als geistliche Hurerei. Und geistlich gesehen wird die Jungfrau durch Abfall zur Hure. Wenn aber die Hure Buße tut, zum Beispiel auf Einzelpersonen bezogen, sich durch Jesu Blut reinigen lässt, dann kann sie wieder zur Jungfrau werden, weil das Blut Jesu Christi so eine gewaltige Kraft hat, dass es bewirkt, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Und das ist ein zentraler Punkt. Und in dieser Sache entscheidet sich letztendlich auch das Leben des Gläubigen in der Endzeit. Weil das, was um uns rum ist, das ist ja dieser antichristliche Geist, der den Abfall auch bei Leuten herbeiführen will, die eigentlich dem Herrn Jesus dienen möchten. Abfallen kann nur jemand, der dabei ist. Vorher geht es nicht. Und die Bibel hat zwei große Darstellungen dieser Thematik. Die möchte ich uns zuerst lesen. 2. Korinther 11. Und da sieht man auch, dass die Gemeinde Jesu die Braut ist und nicht Israel. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also Paulus sagt, er will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuzuführen, sagt aber sofort im nächsten Vers, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und dann redet sie von einem anderen Jesus. Dann redet die Bibel von einem anderen Geist. Dann redet sie von einem andere Evangelium und dann redet sie von falschen Arbeitern im Reich Gottes. Ich glaube, größere Dramatik kann es nicht geben im Leben eines Gläubigen, als wenn man das erlebt hat, und das hat jeder erlebt, der wirklich gläubig geworden ist, wie der Jesus meine Sünde abgewaschen hat. Diese herrliche Stellung, dass ich vom lebendigen Gott in Ordnung bin. So wie ein unberührtes Mädchen völlig hier in Ordnung ist, dass man so rein vor Gott stehen kann, völlig, wie wenn man nichts mit der Sünde zu tun gehabt hätte. Und jetzt sagt die Bibel, und das ist das Drama, es gibt aber eine Aktivität des Teufels, indem er versucht, uns mit List, also nicht offen, sondern mit List dazu zu bringen, dass unsere Gesinnung, unsere Einstellung am Herr Jesus gegenüber verderbt wird. Und zwar seltsamerweise, sagt die Bibel, indem die Einfalt verloren geht. Also diese Falle des Teufels kann auch über hohes Wissen, über Intelligenz, über Stolz, über Hochmut, über alles Mögliche gehen. Der entscheidende Punkt ist, die Bibel warnt und sagt, wir dürfen uns nicht als im Blut gewaschene, als Jungfrauen, wir dürfen uns nicht in der Gesinnung verderben lassen, wir dürfen nicht die Einfalt verlieren. Vielleicht die klarste, schönste, aber auch schockierendste Darstellung dieser Problematik steht im Hesekiel 16. Und zwar, das wird an Jerusalem beschrieben und jeder Bibelleser weiß, dass das neue Jerusalem aus den Gläubigen besteht. Wir sind die Steine, 1. Petrus 2, 4, Folgeverse. Wir sind die Steine des neuen Jerusalems. Und hier wird Jerusalem beschrieben. Da heißt es, ich beginne ab Vers 3, nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Mit deiner Geburt verhielt es sich so, an dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte. Sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, So verachtet war dein Leben am Tage deiner Geburt. Perfekte Beschreibung des unerlösten Menschen. So ist der Mensch geboren, als Kanaaniter, als Gottferner, verdammt verloren, im Dreck dieser Sünde. Letztendlich wächst er auf, weil der Dreck sitzt in seiner Psyche drin, das sitzt in seinem Körper, in seinem Geist, in seinem ganzen Wesen drin. Jetzt kommt das Erbarmen Gottes, Vers 6. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blute sprach ich, du sollst leben. Und jetzt erklärt er etwas Wunderbares ab Vers 8. Er sagt, das war die Zeit der Liebe, er breitet eine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Ich badete dich mit Wasser, wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern, zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an, ich legte dir weißes Leinen an und hielt dich in Saide. Dann erklärt er, wie er sie geschmückt hat mit Silber und Gold. Einfach ein Bild, was bei der Wiedergeburt passiert. Die Sünde wird abgewaschen, ich werde gebadet, ich werde rein, ich werde gesalbt mit dem Heiligen Geist, ich werde wiedergeboren, ich bin ein Gotteskind. Er gibt mir dieses Paket der Erlösung, wo die ganze Herrlichkeit Gottes, meine Berufung, alles drin ist. Und er sagte, und du brachtest es bis zur Königwürde. Könige und Priester, sagt die Bibel, das ist die Berufung des Gläubigen. Allerdings nicht König, um über Menschen zu herrschen, sondern König, um über die Sünde zu herrschen. Das ist der große Unterschied. Aber jetzt kommt die Dramatik unseres Themas. Sag mal, die Jungfrau, da sind wir uns einig, ist etwas Herrliches. Aber wir haben Endzeitkonferenz und dann müssen wir nicht nur von der Jungfrau reden, von der Herrlichkeit dieser Reinigung, sondern müssen von der Gefahr der Endzeit reden. Wir sehen das nachher gleich. Und jetzt heißt es hier, Vers 15, du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. 23. Wehe, wehe dir, spricht Gott der Herr, da hast du dir auch noch Götzenkapellen gebaut und Höhen gemacht an jeder Straße. 30. Wie schmachtet dein Herz, spricht Gott der Herr, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibes. Muss ich mal vorstellen. Und dann erklärt er, wie es dann zu diesen Sünden kam, Vers 49. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle, sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich sie sah. Er sagt also, es gibt einen systematischen Abstieg. Der hat mit Stolz zu tun. Der hat damit zu tun, dass diese Jungfrau sprach, nicht der Herr hat es getan, sondern sie war stolz auf ihren Zustand. Und so beginnt der Abstieg. Und dann haben wir in der Offenbarung, in Offenbarung 18, ein Ergebnis. Das ist das Ergebnis von, ich sage es jetzt mal, ungeschützt, fast 2000 Jahren Christenheit, der Abfall der einst wunderbaren Jungfrau als Ganzes, zu einer Hure. Und überbleibend wird, sagt die Bibel, nur ein Rest der Jungfrau. Ein Rest, ein Überrest bleibt übrig. Alttestamentlich die 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und jetzt erklärt hier die Bibel in Kapitel 18, er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Die ist eine Behausung der Dämonen geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögeln. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt oder empfangt. Damit sagt die Bibel klipp und klar, in der Endzeit sind diese zwei Gebilde vorhanden. Die Gemeinde Jesu als reine Jungfrau und die bereits abgefallene Christenheit, die Hure Babylon. Und jetzt sagt er, wenn du Berührungspunkte hast oder gar teilweise hier drin steckst, dann geh aus ihr hinaus. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass du nicht ihre Sünden annimmst und dass du letztendlich nicht ihre Plagen und ihre Strafe empfängst. Das heißt, ich muss mich trennen. Und jetzt kann man halt fragen, das ist eine berechtigte Sache, wie kann es passieren, dass ein Mensch, der gewaschen ist im Blut Jesu, oder eine blühende Bewegung, blühende Missionswerke, blühende Gemeinde, wie kann es passieren, dass die einen Abstieg hinter sich haben, wie in Hesekiel 16, und wie können die dann zu dem wäre, was die Bibel sagt, die Hure? Wir dürfen etwas nicht vergessen. In der Bildersprache der Offenbarung sagt die Bibel, die Hure reitet auf dem Tier. Das ist das Bild von Europa als Ganzes. Aber das Tier, der antichristliche Staat, wird die Hure am Schluss abwerfen. Es ekelt ihr vor ihrer, ich sag's mal so, Religiosität und er zertritt sie. Aber jetzt für uns ist ja eine ganz andere Frage. Ich bin am 30.05.1974 an einem Donnerstag morgens im Waschraum der Bank zur Jungfrau geworden. Gewaschen in Jesu Blut. Was müsste passieren, dass aus mir jemand wird, der zur Hure Babylon gehört? Jetzt gibt es natürlich Gläubige, die sagen, keine Angst, das kann dir nicht passieren, aber die Bibel ist hier ganz anderer Meinung. Er sagt ja hier ganz klar, geht raus aus ihr. Jetzt müssen wir gucken, der Unterschied und was tut dieser antichristliche Geist, wie produziert er die Hure? Ich bin vor 41 Jahren zum Glauben gekommen. Wenn ich mir überlege, was ich in diesen 41 Jahren gesehen habe, blühendste Gläubige, blühendste Missionswerke, entschiedene Gläubige, brennend für den Herr Jesus. Nicht alle, aber ich habe sie kommen und gehen sehen, ich habe sie fallen sehen, im freien Fall, im freien Flug. Und ich habe gesehen, wie plötzlich aus der Christenheit, ich komme aus der Erweckung, ich habe mich in Erweckung bekehrt, wie plötzlich aus der Landschaft der Erweckung nicht nur ein dünnes Tal wird, sondern wie tatsächlich hier etwas so Gräuliches ist, dass hier die Hure Babylon vor unserem Auge entsteht, Behausung der Dämonen, Finsternis macht ohne Ende. Wie kann das geschehen? Wisst ihr, es ist ja interessant, wenn man mir erklärt, was die Bilderberger sind. Es ist interessant, wenn man mir erklärt, der Unterschied von Rothschild und Rockefeller bei den Freimaurern. Ist alles nett. Bloß was hilft mir das? Nützt mir gar nichts. Was hilft mir das, wenn ich den Schwur der Jesuiten kenne? Ist ja interessant. Aber der Kampf geht ja letztendlich nicht um diese Dinge. Es ist wichtig, auch solche Dinge zu kennen. Aber der Kampf, der Entscheidende, wo es darum geht, alles oder nichts, das ist mein Herz. Und der Kampf geht, da bin ich tief überzeugt, in der Endzeit darum, dass ich weiterhin diese keusche, reine Jungfrau bleibe. Lasst mich einfach beschreiben. Ihr kennt David, ich habe es ja schon oft erzählt, aber das Beispiel geht mir nicht mehr aus dem Kopf. David war ein Mörder. David war ein Ehebrecher, David war also völlig verderbt, als der Prophet Nathan zu ihm kommt. Und Nathan im Auftrag Gottes stellt ihn und dann bricht er zusammen und tut Buße, wer das nachlesen möchte, Psalm 51. Und in Psalm 51 siehst du, wie er Buße tut, wie er noch Isop schreit, noch dem Büschel, das mit Blut taucht, der Bild fürs Blut Jesu. Und wie er dann vollkommen gereinigt wird, man sieht es in dem Psalm. So bei Abvers, sagen wir 12, 13, 14, siehst du, wie er Reinigung hat, wie er durchbricht zur Klarheit wieder vor Gott. Und dann sagt Gott in 1. Könige 14, Vers 8 zum anderen König, du bist nicht gewesen wie mein Sohn David, der nur tat, was recht war vor mir. Und da siehst du, wie das Blut Jesu die Sünde auslöscht. Und es vollkommen eliminiert. Und das ist eine Herrlichkeit, wie man das erlebt. Aber jetzt kommt die andere Frage. Wir haben das erlebt. Wir sind gewaschen worden. Wir sind Jungfrauen. Und wenn jetzt jemand in Sünde fällt von uns und tiefgreifend Buße tut und zum Herr Jesus geht, 1. Johannes 1, 7 bis 9, praktisch sich reinigen lässt durch Jesu Blut, und der Vater im Himmel ist immer bereit, uns in Jesu Blut zu reinigen, wenn wir kommen mit einem ehrlichen Herzen. Dann passiert etwas, dann wird aus mir blitzschnell wieder die gleiche Jungfrau, die ich war am 30.05.1974. Versteht ihr? Es ist, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Das Blut Jesu Christi rechtfertigt mich nicht nur, es macht mich vollkommen rein, es bringt mich wieder in den Zustand der ursprünglichen Situation, wo ich wieder geboren wurde. Und das ist herrlich. Und um diesen Zustand geht der Kampf in der Endzeit. Weil der Teufel hatte das Ziel, die Gläubigen zum Abfall zu bringen. Das heißt, die Gläubiger aus ihrer Stellung als Jungfrau herauszuwerfen, dass sie langsam aber sicher, das ist ein Prozess, der geht über Jahre oft bei manchen Leuten, bei manchen Missionswerken, bei manchen Glaubenswerken, über viele, viele Jahre auf der schiefen Ebene abrutscht, bis er dann letztendlich zur Hure wird. Aber selbst hier gibt Gott noch Gnade und schreit, geht heraus, mein Volk. Wenn doch jemand wiedergeboren ist und Gotteskind ist, kann er noch raus, wenn er Buße tut. Aber viel wichtiger ist ja für mich, was darf ich nicht tun, dass ich zur Hure werde? Oder was ist das Wesensmerkmal der Hure Babylon? Was ist das Wesensmerkmal der Jungfrau? Was ist der Unterschied? Und um das geht es letztendlich. Und in Apostelgeschichte 2,1 nach der Ausgießung des Heiligen Geistes sagt die Bibel, sie wurden voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt, laut Johannes 16, Vers 7 bis 14, dass wir überführt werden von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit hinein, ins Wort Gottes. Er zeigt uns, was Zukunft ist, Himmel, Hölle, alles. Und er verherrlicht Jesus. Das heißt, wenn ich voll Heiligem Geist bin, dann habe ich ein Herz, das vollständig bußfertig ist und mein Herz brennt für den Herr Jesus. Das ist das Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes. Im Gegensatz dazu sagt die Bibel, die Hure in Offenbarung 18, Vers 2, das ist was ganz anderes. Er sagt hier, sie ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das heißt, die Hure wird von den Finsternismächten beherrscht. Wisst ihr, und wenn ihr das jemals erlebt habt, gläubige Leute, die von Finsternismächten beeinflusst werden, ein Mann, ehrlicher Gottesmann, war mir ein großes Vorbild, Konferenz, es war eigentlich keine Konferenz, sondern Besuch von zwei Gemeinden, er geht vor das Rednerpult und redet und um schön darzustellen, lügt er, dass mich fast vom Stuhl runtergehauen hat. Was kann den Mann bewegen? Ein Mann, der eindeutige Gotteskind ist, gewaschen in Jesu Blut, dass er da vorne hinsteht und lügt. Hochmut, Stolz, genau wie Hesekiel 16. Ich habe ihn dann angerufen und gesagt, du hast doch gelogen, sagt er, ja. Ich habe gelogen, aber ich habe Buße getan. Wisst ihr, aber das ist das Drama. Die Wirksamkeit der Finsternis, die kann man sofort brechen durch die Reinigung durch Jesu Blut. Und das ist mir der wichtigste Punkt heute Nachmittag. Eine wahre Jungfrau und dass man 100% verhindert, dass man zur Hure wird, ist ganz einfach. Da muss der erste Punkt sofort vollständig in Ordnung sein als Dauerzustand, die dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Wenn ich und du beginnen, das Blut Jesu zu vernachlässigen, also nicht jede Sünde, die erkannt ist, vor Gott zu bringen und uns reinigen zu lassen, dann wird etwas passieren. Wilhelm Busch hat es einmal beschrieben und sagt, es ist wie wenn du ein Halsband um den Hals hast und bei jeder Sünde, die du nicht reinigen lässt, kriegst du eine Kette ran. Sagt, am Schluss schleppst du eine Kette hinter dir her. Das heißt, da wird der Seelenbereich langsam wird er unsauber, unrein und langsam können die Finsternismächte mich beeinflussen. Hat nichts mit Besessenheit oder okkulter Belastung zu tun. Da geht es um Beeinflussung. Das Ende kann der Abfall sein und das totale Elend, aber das beginnt im Kleinen. Und jetzt ist was interessant, wenn man Apostelgeschichte 26, 18 liest der Auftrag des Paulus, dann sieht man, dass sein Auftrag auch war, letztendlich die Völker mit dieser wunderbaren Botschaft zu konfrontieren, dass das Blut Jesu Christi reinmacht von aller Sünde. Wisst ihr, und wenn wir den Gläubigen das sagen, dann haben wir einen Auftrag. Wir sind verpflichtet, den Ungläubigen draußen zu sagen, wie sie der Hölle entgeht, nämlich nur durch Jesu Blut, nur durch die Reinigung durch Jesu Blut. Wir müssen genau das Gleiche bringen, was der Paulus sagt. Wir müssen dieser Welt, dieser verlorenen Welt, die Reinigung durch Jesu Blut bringen. Dann habe ich die Gemeinde Jesu. Aber jetzt sagt er hier von der Hure, denn vom Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Wisst ihr, wenn ich eine andere Botschaft habe, die von Gottes Seite unzüchtig ist, also götzendienerisch, wenn ich zum Beispiel, so wie er hier sagt, gewaltige Üppigkeit, wenn ich ein Wohlstandsevangelium predige, dass dir gut geht, wenn du Gott dienst, und wenn du Gott dienst, dann hast du ein herrliches Leben, dann bin ich schon auf dem, ich sag's mal so, auf der Trittleiter hinunter zu der Hure Babylon. Wisst ihr, von daher spielt es eine ganz große Rolle, was ich mit meinem Herz mache durch die Reinigung. Und es spielt eine ganz große Rolle, was ich für eine Botschaft habe nach draußen. Ich kann der Welt nicht helfen, indem ich mich anbiedere. Wisst ihr, die Welt wird mich verachten, wenn ich mich anbiedere. Ich habe das gesehen in meinem Beruf. Die Welt wird dich nur achten als Gläubiger, wenn du eine glasklare Stellung einnimmst. Wenn du ihnen klipp und klar sagst, ihr seid verloren. Ihr könnt nur gerettet werden durch Jesu Blut. Aber wenn sie sehen, dass du selber der Sünde aus dem Weg gehst, wenn das nicht da ist, dann machst du eine Vermischung. Und diese Vermischung, die führt auch in Bewegungen, in Gemeinden, jetzt bei Gruppen, zu etwas, was die Hure Babylon kennzeichnet. Wenn man Jesaja 47, 48, Jeremia 50, 51 liest, dann fällt einem auf, dass die Bibel sagt, in Babylon ist Mischvolk, vermischte Leute, Leute, die sich zum Herrn Jesus bekennen, aber die ihr Herz nicht dauernd reinhalten, Menschen, die zwar Jesus noch predigen, aber die in Wirklichkeit schon eine parallele Botschaft haben. Wisst ihr, und da wird es gefährlich, weil da ist man schon auf dem Weg zur Hure. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt, dass wir Fremdlinge auf Erden sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der hier letztendlich eine Rolle spielt. Aber wenn man jetzt die ganze Beschreibung der Offenbarung durchliest, auch über die Hure Babylon, dann sieht man letztendlich, dass die Bibel das ganz klar zeigt, dass sie zu dieser Welt gehört. Sie gehört zu der Erde, sie ist irdisch, sie hat irdische Ziele. Wisst ihr, vielleicht ist es Gott wohlgefälliger, darf ich dir mal ganz deutlich sagen, wenn wir uns in einem versumpften, dreckigen Wald treffen, wo man hinterher die Schuhe kaum noch sauber kriegt, aber als klar stehende Gemeinde, deren Herz für den Herr Jesus brennt, als im schönsten Gemeindehaus, wo alles wunderbar ist und die Leute fasziniert sind und das Herz ist bereits zur Hure geworden. Wisst ihr, lieber eine Jungfrau im Wald, also Hure im Palast. Wisst ihr, das ist die Frage. Was ist meine Zielsetzung? Das Irdische? Auch im geistlichen Bereich? Will ich die Leute beeindrucken? Oder bin ich ganz einfach? Ich sage immer zu den Leuten, wenn jemand reinkommt und das Wort Gottes wird mit Vollmacht gepredigt, dann vergisst der noch 2 Minuten, auf was für Stühlen er sitzt. Der vergisst vollständig, was hier für Vorhänge hängen. Der vergisst vollständig, ob der Raum schön oder nicht schön ist. Wenn der Heilige Geist um dein Herz wirkt, siehst du bloß noch eins, dich als verlorener Sünder und das Blut Jesu Christi. Wisst ihr, von daher spielt das gar keine große Rolle. Und wenn der Heilige Geist einen Mensch zieht, dann zieht er ihn auch in einen mickrigen kleinen Raum. Klar, unser erster Versammlungssaal, wo ich freikirchlich ging, ich sage es mal so, das war ein Stall. Das ist ein, also ich bin ja nicht sehr groß, aber eure Größe wäre wahrscheinlich schon, hätte Probleme gekriegt mit der Decke. Aber da ist, hat der Heilige Geist gewirkt, wisst ihr, und das ist wunderbar. Und die Bibel sagt, wir sind nicht nur Fremdlinge, sondern Lukas 12, 32, und da kommt jetzt vielleicht der Zentralpunkt. Er sagt, du kleine Herde, es hat Gott dem Vater gefallen, dir das Recht zu geben. Es ist oft eine kleine Herde, sind wenige. Und wenn du jetzt die Hure anguckst, da heißt es, die an vielen Wassern sitzt. Sie hat die Masse. Vorsicht, wenn die Masse kommt. Äußerste Vorsicht. Wisst ihr, wenn die Masse Recht hätte, dann müsste man katholisch werden. Versteht ihr? Wenn man die Masse recht hätte, Zeuge Jehovas, mit einer der schnellsten wachsenden Gruppen, Mormonen, dann Islam, dann die Masse sagt gar nichts, sondern die Bibel sagt, es sind wenige. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr der Teufel versucht, diese herrliche Braut Jesu zu schädigen, das heißt Gläubige wegzubringen, dass sie zur Hure werdet, je kleiner wird die Gemeinde. Wisst ihr, da muss man sich einfach bewusst sein, wir sind ein kleiner Haufen, wir sind eine kleine Herde, wir dürfen uns nichts hier vormachen. Und ganz typisch, Die Bibel sagt in 2. Korinther 6, 14 bis Kapitel 7, 1, die wahre Gemeinde sondert sich ab von allem, was Belial ist. Ich sage euch einfach, ich möchte praktisch sein. Ich war jetzt bei der Beerdigung. Das ist eine Kollegin von mir gewesen und das war mit meiner liebsten Kollegin. Die war immer kurz vor der Wiedergeburt. Ich habe immer geglaubt, die bekehrt sich als Erste. Sie hat sich aber noch 30 Jahre immer noch nicht bekehrt gehabt. Hat 21 Krebsoperationen gehabt, war im elenden Zustand, Ehe zerstört, kann man sich nicht vorstellen. Immer wenn sie Not hatte, hat sie uns angerufen, gell? Und dann ist sie verstorben. Ich habe kurz vorher mit ihr nochmal telefoniert. Ich hatte schon Hoffnung, vielleicht hat sie es noch gepackt. Und dann kam Einladung, Zeitung in der evangelischen Kirche in dem Ort. Sie war katholisch von Geburt, habe ich gewusst. Habe ich gedacht, doch noch klar geworden. Sie haben mit dem CVDM zu tun gehabt, doch noch klar geworden, wohl doch noch angeordnet vor ihrem Tod, nicht katholisch. Ich und meine Frau sind in unserer Naivität in diese Kirche reingegangen. Zum Glück gab es keinen Sitzplatz. Wir standen zwar relativ hier im Gang, so ein bisschen vorne, aber mit einem Schlag fängt der Mann da vorne an. Ich bin hier leider nicht geschult. Ich hätte sofort sehen müssen, das ist ein Ornat von einem katholischen Priester, habe ich nicht erkannt, war grün. Die evangelische Mann hat ja auch so Zeug inzwischen, gell? Von daher habe ich es ja nicht gewusst. Fängt der an und nun werden wir unsere Totenmesse beginnen. Ich und meine Frau haben natürlich diese Kirche verlassen. Und jetzt kommen wir zu dieser Absonderung. Belials Werk ist zum Beispiel der Katholizismus, der sagt, dass er das blutige Opfer Jesu, das laut Bibel ein für alle Mal geschehen ist, unblutig in der Messe nachvollzieht. Ich sage zu meiner Kollegin, wenn sie zur Hochzeit gehen, zur katholischen, du kannst da hingehen, solange keine Messe gefeiert wird. Unsere Vorfahren haben sich auf die Galeere schleppen lassen, haben sich töten lassen, weil sie nicht an einer Messe teilnehmen wollten. Wisst ihr, und da wird es dann praktisch. Die Hure Babylon arbeitet mit jedem zusammen. Die Hure Babylon hat gar kein Problem. Die wird auch mit den Islamisten zusammenarbeiten. Wisst ihr, was die wenigsten wissen, zum Beispiel Zungenrede gibt es fast in jeder Religion. Wisst ihr, da kann man dann sagen, oh, das ist auch der Heilige Geist, andere Wege. Wisst ihr, und der wahre Gläubige sagt, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das sondert sich ab, wo nicht Jesus im Zentrum ist. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, wir müssen uns absondern, weil die Hure hat typisch als ihr Wesensmerkmal Vermischung. Die vermischt sich mit jedem. Und 1. Timotheus 6, Vers 8 sagt, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst uns genügen. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist einfach. Das sind in der Regel Leute, die zufrieden sind, wenn sie ihn haben. Sind wir ehrlich? Ich packe mich gerade der eigenen Nase. Bist du zufrieden, wenn du ihn hast? Wisst ihr, jetzt kommt das alte Lied der Lust oder der Begierde. Was willst du in diesem Leben? Bist du zufrieden mit ihm? Weil die Hure hat ein Merkmal. Offenbarung 17, Vers 3. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet in Purpur, Scharlach übergolden mit Gold, Edelstein, Perlen. Sie hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Pracht, Prunk, Protz. Versteht ihr? Ihr müsst mal wirklich sehen, was hier dann die Leute verkauft wird. Wisst ihr, aus Wohlstandsevangelium, das aus Amerika kam, mit Kenneth Hagin, wo auch Joyce Meyer übrigens dazugehört, zu dieser ursprünglichen Schülerin von Hagin, meines Wissens. Wenn man einfach einmal sieht, diese ganzen Dinge, da muss ich sagen, Entschuldigung, erzählt es doch einmal jemand, der in Nordkorea im KZ sitzt, wo man seine ganze Familie umgebracht hat, nur um Jesu Wille. Der mit Hänger und Würge überlebt und nicht weiß, ob er morgen noch lebt. Erklärt ihm das einmal, wenn du Jesus dienst, geht es dir nur gut. Erzähl das dem. Da erst merkst du, was das für Lügen sind. Und die Gemeinde Jesu geht davon aus, wenn du Jesus hast, hast du alles. Dann kannst du jede Situation überleben. Und die Hure Babylon sagt, nein, Prunk. Wunderbare Gottesdienste. Wisst ihr, wie zum Beispiel die Neuapostel die Leute fangen? Ganz einfach, mit ihrem Chorgesang. Die haben gewaltige Chöre und da locken sie die Leute an. Ich bin immer skeptisch, wenn es großartig wird. Es ist immer der Verdacht, dass die Hure am Werk ist und nicht der Heilige Geist. Die Bibel sagt, das Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu ist die Vergebung der Sünde. Er reinigt uns durch sein Blut von seinen Sünden. Und in Offenbarung 18,2 zeigt die Bibel letztendlich ab 18,2, die Hure ist voll Sünde. Da ist immer eine Verharmlosung der Sünde. Da wird nie mit der Sünde gebrochen. Da sagt man nie zu den Leuten, nein, das geht nicht. Da wird immer ein bisschen gemischelt. Wisst ihr, und wenn ihr das seht, jetzt kann man natürlich sagen, ha ja, das sind ja einfache Anfänge. Es fängt im Kleinen an. Mit einer kleinen Sünde, die man duldet, mit einem kleinen Kompromiss, dass man einfach letztendlich nachgibt und merkt gar nicht, dass man schon die Treppe runtergeht zu der Hure Babylon. Heute darfst du das nicht mehr sagen. Dann bist du radikal, dann bist du extrem, weil die Leute wollen es nicht hören. Sie wollen sein wie diese Welt. Du kriegst, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst, keinen Beifall. Das ist einfach Tatsache. Sondern die Bibel sagt, du gehst vors Lager und trägst die Schmach des Christus. Das ist normal. Philipper 1, Vers 20. Und ich denke, das ist eine der Wesensmerkmale der Gemeinde Jesu Christi, dieser Jungfrau. Dort heißt es, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod. Die Gemeinde Jesu hat ein großes Verlangen des Herzens, dass der Herr Jesus hochgepriesen wird. Das Herz brennt vom wahren Gläubigen, der wirkliche Jungfrau ist für den Herr Jesus. Aber die Hure in Offenbarung 18, Vers 7, da heißt es, in dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte. Wisst ihr, die Hure beweihräuchert sich immer selber. Die sucht immer die eigene Ehre. Wisst ihr, und darum habe ich größte Bedenken bei ganz strengen Gemeinden, die ganz streng sind, die ganz radikal sind, absolut korrekt, sich jeder Sünde entziehend, die wirklich vorbildlich sind. Aber in dem Moment, wenn sie sagen, nur wir, sind sie bereits auf dem Weg zur Hure Babylon. Würde sie zu mir sagen, nur Jesus, würde ich sagen, Amen. Sie sagen aber nur wir. Wisst ihr, kennt ihr so Gemeinde? Ich kenne so Gemeinde. Es geht nur darum, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird und dass er sein Werk an mir tut. Und jetzt kommt eigentlich etwas, ich denke, es ist ein zentraler Punkt. Und hier kommen wir zu vielleicht dem Dramatischsten, das es überhaupt gibt. Die Bibel sagt, 1. Johannes 1, 7, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, die Gemeinde wandelt im Licht. Sie stellt sich immer ins Licht Jesu. Warum? 1. Korinther 4, lest bitte die ersten 6 Verse. Da sagt die Bibel klipp und klar, wie ein wahrer Jünger Jesu, wie die Jungfrau sich aufstellt. Er sagt klipp und klar, von diesen Leuten erwartet man, dass sie treu sind. Dann sagt er, ich bin mir nichts bewusst. Und Paulus, wenn das ein Paulus sagen musste, wie sehr ich, er sagt aber, das hilft dir nichts, das rettet dich nicht, weil im Endeffekt ich mich selber nicht beurteilen kann. Der Herr beurteilt mich. Und darum müssen wir im Lichte wandeln, dass er mich letztendlich durchleuchten kann. Und dann am Schluss sagt er, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dass man sich nicht aufbläht gegenüber dem anderen. Das heißt, ich habe überhaupt nichts zu sagen, als das, was Gott mir in meiner persönlichen Berufung gibt. Und da kann ich überhaupt nicht stolz drauf sein, weil das hat er mir gegeben und wehe mir, wenn ich das nicht predige und nicht tue. Beim anderen heißt es, wehe dir, wenn du nicht diakonisch handelst. Wehe dir, wenn du keine Kinderstunde machst. Wehe dir, wenn du nicht auf die Straße gehst zum Evangelisieren. So hat jeder seine Berufung. Das ist kein Stolz, sondern das bekomme ich von Gott als Gnadengabe. Wehe mir, wenn ich es nicht ausführe. Das ist dieser Wandel im Licht. Aber um das auszuführen, muss ich im Licht sein. Herr, sieh, wie ich es meine. Wie der David betet. Sieh, ob ich auf richtigem Weg bin oder auf falschem. Ich kann mich selber nicht beurteilen. Das heißt, ich brauche Stunde um Stunde der Herr Jesus. Ich brauche seine Gegenwart. Ich brauche die stille Zeit, um mich vom Wort Gottes durchleuchten zu lassen, dass ich im Lichte Gottes wandeln kann. Wenn ich das nicht tue, dann kommt Offenbarung 18, Vers 7, die Hure. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen. Und dann erklärt er, das Gericht hat einen Grund. Sie sagt nämlich im Vers vorher, ich throne als Königin, bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Wisst ihr, was das ist? Positives Denken. Sie denkt positiv. Sie sagt, mir kann nichts passieren. Ich bin eine Königin. Ich bin wunderbar. Wisst ihr, wenn die Gläubigen mal beginnen, positiv zu denken, dann ist aus. Die Bibel sagt klipp und klar, ich und du, wir können uns selber nicht beurteilen. Wir haben keine Chance. Das, was wir tun, ist völlig, völlig irrelevant vor Gott. Ich muss jeden Tag, das ist auch der Grund für die stille Zeit. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Irgendwo 50 plus, ich weiß es nicht, weil ich wie oft ihr sie gelesen habt. Aber auf jeden Fall, ich muss die Bibel lesen, bis ich ins Grab gehe. Wisst ihr warum? Und zwar dauernd. Dass der Heilige Geist, Hebräer 4, Vers 12, machen kann bei mir. Dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert durch meine Seele geht jeden Tag und Geist und Seele scheidet. Dass der Jesus mir klipp und klar sagt, Karl Hermann, hier bist du richtig, hier bist du falsch, hier bist du fleischlich, hier bist du geistlich, hier musst du gehorsam sein, hier kannst du weitergehen. Wisst ihr, ich bin sogar trotz der Wiedergeburt so ein elender Gläubiger, und das ist jeder, dass ich die Hilfe Jesu jeden Tag brauche durch den Wandel im Licht, dass ich überhaupt wandeln kann. Und sobald ein Gläubiger das verlässt und stolz wird, die Hure Babylon ist stolz, und sagt, naja, weißt du, ich bin schon 41 Jahre gläubig. Wenn es so anfängt, dann wird es schwierig. Aber weißt du, habe ich schon alles erlebt. Passt auf. Ein wahrer Jünger Jesu, der zur Jungfrau gehört, ist sich immer seiner Schwäche bewusst und wird immer nur dem Herr Jesus die Ehre geben. Er hat keine andere Botschaft als Jesus allein. Sobald man das verlässt, gehen wir mit Riesenschritten zu der Hure Babylon. Und natürlich hat der Gläubige, das wird in der Offenbarung betont, Philadelphia das Sendschreiben der Jungfrau, Laodicea das Sendschreiben der Hure. Und in Offenbarung 3, Vers 8 sagt die Bibel, weil du das Wort Gottes bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor dieser Versuchung, die über die ganze Ökumene, über die ganze bewohnte Welt kommt. Und hier haben wir einen entscheidenden Punkt, die Gemeinde Jesu, und zwar der Teil, der Jungfrau ist, hat immer nur eine Waffe, das zweischneidige Schwert. Er hat keine andere Waffe. Ich habe nur das Wort Gottes. Gar nichts anderes. Die Hure, in Offenbarung 18, Vers 23, da heißt es, deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das heißt, sie greift zu Okkultmitteln. Sie greift zu okkulten Mitteln. Sie greift zur Finsternis. Wisst ihr, warum sie das tut? Ob das dann Gruppendynamik ist, ob das Psychologie ist, ob das irgend sonst was ist, ob das direkt Aberglaube ist, das spielt keine Rolle. Sie greift dazu, weil sie das Echte nicht mehr hat. Wenn du das dann den Leuten sagst, ich habe mal junge Brüder gesagt, wenn ihr keine Vollmacht habt zu predigen, müsst ihr still sein. In dem Moment, wie du zu anderen Mitteln greifst, jetzt machen wir es ganz harmlos. Ich greife gar nicht zum Okkultismus. Ich greife gar nicht zur Zauberei. Sondern wer Jeremia 23 gelesen hat, er sagt, ein falscher Prophet ist bereits der, der das predigt, was in seinem Herzen ist. Ich stehe manchmal oder sitze da mit schlotternden Knien und schreie zum Herrn und sage, lass mich nicht predigen, was in meinem Herzen ist. Wisst ihr warum? Weil ich sonst schon gefährdet bin, dass ich auf dem Weg zur Hure bin. Lass mich nur das sagen, was du sagen willst. Wisst ihr, wenn wir das nicht tun und beginnen auch, ich sage es mal so, uns zur Institution hoch zu stilisieren, dann sind wir schon mit Riesenschritten an der Tür, kurz bevor man die Hure Babylon betritt. Und 1. Petrus 1, Vers 9, und ich denke, hier haben wir Wesenszüge der wahren Gemeinde Jesu. Denn das Endziel eures Glaubens ist die Errettung der Seelen. Die Gemeinde hat immer eine Botschaft, Jesus rettet mich jetzt. Als die Heiligungsbewegung als riesige Erweckung über den ganzen Erdball ging, 1875 hat sich begonnen, da hat sich ein Schlachter bekehrt. Wenn ihr entweder habt ihr in diesem grünen Liederbuch die alten Lieder der Reformation, was auch ein Aufbruch war, oder ihr habt die Lieder der Heiligungsbewegung. Da gehört ein Ernst Gebhardt dazu, da gehört Fanny Crosby dazu, Senke, da gehören die alle dazu. Wisst ihr, das ging wie ein Lauffeuer über diese Erde und die Botschaft war klar. Ihr Wahlspruch war, Jesus rettet mich jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Die sofortige Begegnung mit dem Herr Jesus zur Errettung. Und das ist das Wesen der Gemeinde Jesu. Aber die Hure Babylon Es hat mich, ich sage es ganz ehrlich, vielleicht am meisten schockiert von der Beschreibung der Hure. Ihr habt hinten auf dem Manuskript habt ihr die ganze Bibelstelle. Es hat mich eigentlich am meisten schockiert, als in Vers 13 von Offenbarung 18 beschrieben wird, mit was sie handelt. Die hat also einen blühenden Handel. Und da steht als letzter Punkt die Seelen der Menschen. Die Hure verkauft dem Teufel die Seele der Menschen für ein Linsengericht. Versteht ihr? Und die Gemeinde Jesu bringt ihnen die Errettung der Seele. Und das ist der große Unterschied. Wisst ihr, und jetzt kommt das Praktische. Was soll ich jetzt tun im Jahre 2015? Der Lothar hat uns heute Morgen gesagt, gell, das Internet und auch die gläubigen Kreise sind außer Rand und Band wegen den vier Blutmonde, die in Israel immer auf den Feiertag fallen. Gell, sie sehen hier die Gefahr, dass jetzt die Endzeit eskaliert. Ich sehe das schon lange ohne diese Monde. Du musst ja nur Auge haben, dann siehst du das. Aber jetzt ist halt die Frage, wenn der Kampf tatsächlich um mein kleines Herz geht, nicht um große Dinge, sondern mein kleines, einfaches Herz. Und wenn der Kampf darum geht, bin ich eine Jungfrau oder bin ich eine Hure? Und vielleicht bin ich vermischt, Mischvolk. Die Bibel sagt, wenn man Licht und Finsternis mischt, kommt Dämmerung heraus. Und der Jesaja sagt, wehe dir, deine Dämmerung ist dir zum Fallstrick geworden. Wisst ihr, das ist das Problem. Was muss ich jetzt tun? Eigentlich ist es einfach. Epheser 5, Vers 18. Werdet voll Heiligen Geistes. Das ist eine Partizipkonstruktion. Im Deutschen kann man Partizipkonstruktion nicht vernünftig darstellen. Das ist einfach so. Das ist ein Unterschied von zwei Sprachen. Und zwar diese Partizipkonstruktion, also Partizip heißt singend, redend, gehend, also immer der Zustand, das sagt er praktisch, also am einfachsten übersetzen wir es, wenn man einfach sagt, tut es. Und in Epheser 5, Vers 18 heißt es, werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesingen, geistlichen Liedern, spielt und singt dem Herrn in eurem Herzen. Wem singe ich? Dem Herrn. Merkt ihr etwas? Das ist diese einfältige Gesinnung am Herrn Jesus gegenüber, wo mein ganzes Herz auch im Gesang, in der Stimmung meines Herzens, in der Musik, im Gebet, selbst im Bibelstudium, alles auf den Herrn Jesus gerichtet ist. Und dann sagt er, so wirst du voll Heiligen Geistes, ordnet euch einander unter. Das heißt, dann kommt die Ordnung Gottes. Dann bin ich bereit, die Ordnung Gottes zu akzeptieren. Wisst ihr, und er sagt, mit dieser Haltung wirst du voll Heiligen Geistes sein. Das heißt, der erste Schritt ist, dass ich der Hure aus dem Weg gehe, indem ich nämlich dafür sorge, dass ich voll Heiligen Geistes bin. Wenn ich voll Heiligen Geistes bin, und dann bin ich voll Jesus, ist klar, wo der Heilige Geist ist, wird Jesus verherrlicht, hat die Finsternis keinen Platz. Und der Heilige Geist ist so dominant im Herzen eines Gläubigen. Wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, flieht der Teufel. Und das ist auch das wohl, was Petrus meint, wenn er sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Mit der richtigen Herzensstellung passiert dir nichts. Und dazu gehört natürlich, und das ist der entscheidende Punkt, dass ich nicht der Hure Babylon zum Opfer falle. Und zwar das ist der entscheidende Punkt, dass ich nämlich, um das zu erreichen, die Grundlage, die wirkliche Grundlage zu meinem Lebensprinzip mache, nämlich die dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Und wenn ihr jetzt 1. Johannes 1, 7 bis 9 lest, dann seht ihr ein Prinzip, das ist ein geistliches Prinzip. Zuerst einmal sagt die Schrift, wenn wir im Lichte wandeln, das steht Präsens aktiv, also ein Dauerzustand. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Reinigt steht wieder in der Gegenwartsform, also auch ein Dauerzustand. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Ich darf mich vom Teufel nicht von der Einfalt Jesus gegenüber abdringen lassen. Ich darf nicht in die Falle gehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Gläubigen kommen zu mir und sagen, oh Karl Hermann, mach nochmals eine Versammlung und nochmals eine Versammlung und nochmals eine Versammlung. Ich muss sagen, warum? Wir wollen Gemeinschaft. Ich muss sagen, Entschuldigung, Gemeinschaft entsteht nicht, wenn ich eine Versammlung mache. Das ist nur der Rahmen, wo die Gemeinschaft sich äußert. Aber Gemeinschaft entsteht, wenn ich gereinigt bin in Jesu Blut. Und wenn jetzt ich gereinigt bin in Jesu Blut, im Lichte wandle, und der andere ist gereinigt in Jesu Blut und wandelt im Licht, dann passiert etwas. Dann geschieht dieses Phänomen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen, kann man nicht erklären. Das kannst du auch nicht organisieren. Ob du da viel oder wenig Versammlung hast, das ist einfach Fakt. Wenn Gläubige zusammenkommen, die beide im Lichte wandeln, ist die Gemeinschaft da. Ist die Gemeinschaft nicht da, ist eine einfache Regel. Weder bin ich nicht im Licht, der andere ist nicht im Licht oder beide. Das ist so einfach. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass 1. Johannes 1, 7 funktioniert, dass ich im Lichte wandle, dass das Blut mich reinigt, dass ich im Zustand bin, wo Gott wirken kann in meinem Herzen. Das ist oft bloß die Ehrlichkeit des Herzens. Das ist keine besondere Frömmigkeit. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Ich bin bloß ehrlich vor Gott. Und wenn dann der Heilige Geist, Vers 9 wirkt, dass ich nämlich Sündenerkenntnis bekomme, dann gilt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es kann dann passieren, auch wenn ich im Lichte wandle, dass plötzlich der Heilige Geist eine Sünde ins Bewusstsein bringt. Die muss ich bekennen vor Gott und dann reinigt mich das Blut Jesu wieder. Wenn ich in diesem Zustand bin, dann kann die Hure mich nicht beschmutzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann in der schlimmsten Umgebung sein. Das kann mein Arbeitsplatz sein, das kann meine Familie sein, das kann meine Nachbarschaft sein, es kann sogar eine Gemeinde sein, die abgefallen ist. Wenn ich selber so vorgehe, dass ich in dieser Reinigung lebe und voll Heiligen Geistes bin, wird es mir nichts tun. Das heißt zu Deutsch, ein Vollschutz. Vollschutz. Früher haben die Schweden die Autos mit einem besonderen Wachs versiegelt und haben immer gesagt, schon Vollschutz. Und es ist ein wirklicher Vollschutz, völlige Versiegelung. Geistlich, du bist in völliger Klarheit und Reinheit und es kann dir nichts tun. Aber eines ist klar, die Leute werden dich meiden. Ich habe einen berühmten Mann, ich möchte jetzt nicht ausführen, was er alles ist, der war Bundestrainer in mehreren Sportarten. Dieser Mann ist Promoter in der Showwelt, man kann sich das nicht vorstellen. Eines Tages ruft er mich an und will mit mir reden. Und inzwischen ist es so weit, dass der Mann wieder geboren ist, er ist ein Gotteskind. Und der war, ich sage es mal so, überall der große Zampano. Und jetzt plötzlich passiert etwas. Jetzt sagt er plötzlich, jetzt bin ich ein einsamer Mann. Es wendet sich alle von mir ab. Dann sage ich es mal vorsichtig, er hat jetzt nur noch eine Gruppe, die seine echten Freunde sind. Die Jungfrau der Gemeinde Jesu. Da ist mir das klar geworden, wenn eine echte Wiedergeburt geschieht und jemand wirklich echt ist, dann wird er in einer gewissen Weise einsam. Das ist normal. Aber er ist nicht einsam, weil der Herr Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er hat die Gemeinschaft der Heiligen, er hat der Herr Jesus, er ist nicht einsam. Er wird bloß von den Menschen isoliert. Und das gehört dazu. Ich gehöre dann zu der kleinen Herde. Mir wird dann immer bewusster. Und das muss ich annehmen. Annehmen als Gnadengeschenk. Dass ich nicht zu dieser Welt gehöre. Wer will denn zu dieser Welt gehören? Diese Welt ist unter dem Fluch. Diese Welt ist unter dem Gericht. Da will ich doch gar nicht dazugehören. Sondern ich will zu dieser kleinen, heiligen Gemeinde gehören. Die kostbar ist vor Gott, dem Vater. Die Steine bildet im Neuen Jerusalem. Stellt euch vor, das herrliche Gebilde dieser ewigen Stadt, die schon Abraham sehen durfte. Und da bin ich ein Stein davon. Was ist das für eine Herrlichkeit? Ich will doch nicht zu dieser dreckigen Welt gehören. Weil darum sagt die Bibel, wenn du gebadet bist, wieder geboren, Johannes 13, dann musst du dauernd die Füße waschen. Wenn du dauernd auf dem Erdboden, auf dem Fluch, auf dieser Welt lebst, du hast also dauernd einen Berührungspunkt, also musst du dauernd gereinigt werden. Aber du gehörst selber nicht mehr dazu. Und dann wirst du anfangen, dich abzusondern. Und dann kann dich die Hure nicht, sie packt dich nicht. Aber Absonderung heißt, ganz einfach, man lernt ein Wort sagen, das einem so schwer über die Lippen geht. Und das Wort heißt ganz einfach, nein. Ach, kannst du nicht mitarbeiten? Guck mal, wir sind ganz viele Gemeinden, wir sind ganz entschieden. Du guckst sie dir an, siehst, das ist schon ein Stück Hure Babylon und dann musst du sagen, nein. Ja, warum nicht? Ja, wisst ihr, ihr macht das, ihr macht jenes. Du bist hochmütig, du denkst du allein. So geht es. Das gehört zu der Fremdlingschaft. Du musst mit dem leben, dass du abgesondert bist. Wer zur Jungfrau gehört, der ist gereinigt in Jesu Blut. Der ist voll Heiligen Geistes, aber er gehört zu der kleinen Herde. Er wird von der Welt verachtet. Wir sind vorm Lager. Wir tragen die Schmach des Christi und wir sind abgesondert. Das ist ein Normalzustand. Wisst ihr, wenn du das jetzt als Ehre vor Gott siehst und nicht mehr als Last, dann wirst du dir erst bewusst, was es für eine Herrlichkeit ist, Jungfrau zu sein. Und dann hast du auch kein Problem, einfach zu sein. Wisst ihr, dann erwartest du nicht und sagst, ja, jetzt müssen wir den Versammlungsraum renovieren. Wenn jetzt alles wunderbar, ich habe nichts gegen einen schönen Versammlungssaal, dass man mich richtig versteht. Aber wenn jetzt der Saal neu getüncht ist, wenn jetzt in dem Saal wunderbar mit Öl die Holzteile wieder aufgefrischt sind, wir haben hier dann statt am Adolf sein, was ist denn? Steinweh. Wir haben hier dann ein richtig protziger Flügel mit ich sag's mal so, Schleiflack mit allem drum und dran, das Höchste, was es gibt. Und wir haben eine wunderbare Beschallungsanlage, die nicht ausfällt wie unsere, sondern die einfach dann so wunderbar sein wird, dass man berechnet hat, wie wird es der Gehörgang der Menschen am ehesten berühren. Wir haben einen Boden, der zu der Decke passt. Wir haben hier eine Beleuchtung, dass die Leute nicht abgelenkt werden. Wisst ihr, wenn wir so sind, sind wir Hure. Ist euch klar? Ich habe doch bloß eine Hoffnung, dass die Leute zur Türe reinkommen. Und wenn der Name Jesus fällt, dann fängt der Heilige Geist an, sie zu ergreifen. Und dann ist das alles egal. Ich habe mit meinem Bruder geredet, wegen Geld. Ich glaube, eine folgende Philosophie, Erführungszeichen, ist eine geistliche Philosophie. Wenn der Herr einen Auftrag gibt, gibt daraus Geld. Ich habe das mit meinem Bruder verhandelt, habe gesagt, wir sammeln zum Beispiel in Abstand kein Geld ein. Dann sagt er, ja, ich habe das auch mit den Brüdern besprochen und ja. Ich habe schon gewusst, ja, heißt immer nein. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, ja. Und dann sagt er, ach, weißt du, wir haben gebaut. Und ich habe gesagt, aha. Wisst ihr, Entschuldigung, ich habe auch nichts dagegen, dass man baut, aber es ist irgendwo alles zweitrangig, spielt keine Rolle. Wir versammeln uns, dass Menschen Jesus begegnen. Und wenn das der entscheidende Punkt ist, dann hast du Jungfrau. Ist das nicht der Punkt? Bist du schon in der Ich sage noch nicht, du bist schon Hure. Aber du bist schon auf dem Weg zu der Hure. Du gehst schon die Treppe runter. Und wenn dann die Gemeinde Jesu da ist, dann verherrlicht sie ihn. Ich sage immer den Leuten das Gleiche. Soll ich ehrlich sagen, wenn ich in eine Versammlung gehe oder mir Prediger zuhöre, den ich noch nie gehört habe, wie ich prüfe, ob der echt ist? Das ist ganz einfach. Du setzt dich einfach rein, mit einem barmherzigen Herz, er kann auch einen schlechten Tag haben, wenn man es richtig versteht. Bloß wenn du ihn fünfmal gehört hast und fünfmal passiert das Gleiche, dann kannst du ihn abhaken. Und zwar, du sitzt einfach rein, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, ich ziehe es auf mich, ihr dürft mich auch abhaken, wenn das passiert. Du setzt dich rein und dann lässt du vor deinem geistigen Auge Johannes 16, 7 bis 14 ablaufen. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt ins Wort Gottes hinein, zeigt die Zukunft und verherrlicht Jesus. Musst du nur gucken, wird der Herr Jesus verherrlicht? Kommt die Botschaft der Buße, dass man hier sich auf den Herr Jesus in Einfalt ausrichten muss? Ist die Botschaft da? Okay. Ist sie nicht da? Nein. Das ist so einfach. Ich sage mal so, die Gemeinde Jesu hat als zentrales Herzensanliegen und jede Jungfrau hat als Herzensanliegen. Zeigt mir doch einmal eine Braut, die aus Überzeugung heiratet, die nicht stolz ist auf ihren Bräutigam, oder? Unnormal, wenn eine Braut heiratet, ein brennendes Herz voll Liebe zu ihrem Bräutigam hat und nicht stolz auf ihn ist. Also das wäre komisch, oder? Da muss ich ja fragen, willst du wirklich heiraten? Aber die Gemeinde ist manchmal so. Sie schämt sich des Herrn Jesus, statt stolz auf ihn zu sein. Nicht stolz auf sich selber, sondern auf ihn. Wisst ihr, wenn eine Gemeinde das merkt oder wenn ein Gläubiger das merkt und plötzlich erkennt, wenn ich im Lichte wandle, erhalte ich mir das alles, dann ist diese Herrlichkeit da. Wenn du plötzlich siehst, wie die ganze Enttäuschung deines Lebens und die Leute enttäuschen dich ja rundum, wie die Enttäuschung sofort weggeht, wenn du dein Herz zu ihm erhebst. Und wenn du plötzlich siehst, kommt her zu mir, dir mühselig und beladen sei, du kannst bei ihm alles abladen, du kommst zur Ruhe. Wenn du das erlebst, dann bist du auch sicher bereit, im Lichte dauerhaft zu wandeln. Und wenn du siehst, das Wort Gottes wirkt und nicht die Tricks. Zum ersten Mal ein amerikanischer Prediger gesagt, ich habe zu wenig Brüder, die echte Berufung haben und predigen können. Inzwischen habe ich genügend. Und er hat gesagt, das ist kein Problem, schick sie mir, ich schule sie. Das wäre Hure. Entweder haben sie Berufung, aber sie haben keine. Wobei ich nicht sage, dass man auch selbst, wenn man Berufung hat, nur manchmal ein bisschen geschult werden darf oder Brüder können Tipps geben. Das schließe ich nicht aus. Aber wenn die keine Berufung haben und geschult werden und dann predigen, dann ist Hure. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Dann wird die Gemeinde hingehen und hat nur noch eine Sehnsucht, den eigenen Kindern, den eigenen Eltern, den eigenen Verwandten, dem eigenen Umfeld diese Rettung in Jesus Christus zu bringen. Dann blüht das Herz. Und der Kampf in der Endzeit gegen diesen antichristlichen Geist. Und die Bibel sagt klipp und klar, bevor der Antichrist kommt, kommt sein Geist. Sie sagt in 2. Thessalonicher 2, in den ersten 9 Verse, dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Ich mache jetzt hier keine Lehre draus. Aber der Paulus, und das ist ein gewisser Hinweis, der Paulus benutzt das Wort, das dort geschrieben steht, das griechische Wort Naos. Ausschließlich für den Leib Jesu Christi. Das heißt, dieser hurerische, antichristliche Geist versucht, die Gemeinde, der Tempel des Heiligen Geistes zu unterwandern. Er versucht einzudringen in die Gemeinde, er versucht einzudringen in das Seelenbereich der Gläubigen und er versucht sie letztendlich abzuhalten von der Reinigung. Er versucht sie abzuhalten von dem Zustand, dass sie voll Heiligen Geistes ist. Er versucht sie abzuhalten, dass sie zufrieden ist, wenn sie nur eine kleine Herde ist. Er versucht sie abzuhalten von der Fremdlingschaft, dass sie kein Fremdling sein will, dass sie sein will wie diese Welt. Er sagt ihr, dann guck mir dich dumm an, sondere dich nicht ab. Er will sie von der Reinigung wirklich gezielt abhalten, aber auch von der Verherrlichung Jesu. Jesus soll nicht im Mittelpunkt stehen. Ich soll nicht im Lichte wandeln. Ich soll nicht das Wort Gottes zu meinem Ein und Alles machen und ich soll nicht nach der Errettung der Seele streben. Wisst ihr, und das ist ganz einfach der Unterschied für der Jungfrau und der Hure. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, geht der ganze Kampf für die Gemeinde Jesu nur um einen Punkt. Es spielt keine Rolle, ob ich im Gefängnis lande oder stirb. Dass man richtig versteht. Ich will nicht ins Gefängnis, ich will nicht sterben. Ich bin ein normaler Mensch. Aber das ist nicht das Problem. Der Kampf geht um mein Herz. Versteht? Euer Herz. Da geht der Kampf drum. Und die Frage wird sein, wie Paulus sagt, kann es Gott bei mir bewerkstellige, dass ich ihm nachgebe. Gott kann alles, aber ich muss nachgeben. Gebe ich Gott so nach, dass ich Christus als keusche Jungfrau entgegengeführt werde? Das ist meine Frage. Ich kann es auch anders fragen. Stell dich ins Licht und das Kleid deiner Gerechtigkeit wird relativ schnell zeigen, ob es Flecken oder sowas. Aber meine Frau sagt mir das immer. Sie ist mein Kontrolleur. Sie sagt immer, der weiß Hemd hat einen Fleck. Ich sehe es meistens nicht, das ist ein Problem. Ich hoffe zu. Aber sobald du ins Licht gehst, zum Herr Jesus, werden die Flecke auf deiner weißen Weste, die ja meistens grau ist, werden plötzlich sichtbar. Und dann hast du die Gnade, zum Herr Jesus zu gehen. Er reinigt dich und deine Weste ist plötzlich sauber und weiß. Und das ist der Kampf. Das ist die Ausreifung. In der Endzeit wird die Gemeinde Jesu ausreifen als Jungfrau und in der Endzeit wird die abgefallene Christenheit ausreifen als Hure Babylon. Und ich kann bloß sagen zum Schluss ein einziger Satz. Lasst uns diesen Dingen, die zur Hure gehören, aus dem Weg gehen. Lasst es uns meiden und es fliehe wie sonst etwas und lasst uns von ganzem Herzen uns hinwenden zu ihm, zu Jesus allein. Und dann habe ich keinerlei Sorge für irgendjemand in unserer Mitte, dass er diese Endzeit völlig unbeschadet übersteht. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, du hast uns genauso aus dem Dreck gezogen, wie es von Jerusalem beschrieben wird, in Hesekiel 16. Wir waren dem Dreck, geborene Kananiter, ungewaschen, im Blut liegend. Wir haben gezappelt in unserem Elend, du hast dich unser erbarmt. Du hast uns gewaschen mit deinem kostbaren und teuren Blut. Du hast uns gesalbt mit deinem heiligen Geist. Du hast uns Kleider des Heils angezogen. Du hast uns begnadet und gekrönt, dass wir Könige und Priester sein dürfen und Herrscher dürfen über die Sünde. Und es ist unbeschreiblich, was es dich gekostet hat, dieses kostbare und teure Blut, das der Garant ist für diesen Zustand, zu vergießen. Wir beten dich dafür an. Aber wir schämen uns auch, wo wir so oft, und ich denke, dass jeder von uns das ist, ich kann es auch nur dir bekennen, du kennst mein Herz, dass wir so oft in unserem Leben diese Treppe abwärts gingen der Hure Babylon entgegen, dass wir so oft diese Beschmutzung geduldet haben, so oft dem Stolz, dem Hochmut, der eigenen Ehre oder auch der Befleckung Raum gegeben haben. erbarme dich und ich bete dich dafür und danke dir, dass dein Blut uns rein macht von dem allem, sobald wir kommen. Und jetzt lass uns nah bei dir sein, nah an deinem Herzen, das Saum deines Kleides ergreife, auf dass wir so in diesem Zustand Wandel im Licht, wirklich Herz in Einfalt dir gegenüber durch diese Endzeit geht und der Rest einfach ignoriert, sage, das hat mit uns nichts zu tun, wir gehören zur anderen Welt, dass wir so dir, dem Lamme, folgen und so mit jubelndem Herzen dabei sein werden, wenn die siebte, die letzte Posaune erschallt und du uns zu dir holst. Dafür danke ich dir. Dir allein gebührt die Ehre und durch dich am Vater im Himmel.